Ja, schön, dass ich wieder mal hier zum Auffrischen sein kann. Refresh. Zusatzgottesdienst für die, die mehr wollen, die Frommen. Oder der Gottesdienst, zu dem man am ehesten Zugang noch hat. Freie Form, frisch und fromm, aufgefrischt. Das ist gut. Übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, mit wem Jesus den meisten Stress hatte, die meisten Schwierigkeiten, die meisten Diskussionen? Das waren die Frommen. Macht mich immer wieder nachdenklich. Sollte uns nachdenklich machen. Statt frei und frisch war dort so manches zwanghaft und ungenießbar geworden. Es gibt da so ein Kapitel im Neuen Testament, das hat es besonders in sich, das ist Matthäus 23. Und weil das leichter zu merken ist, nehme ich heute nur den 23. Vers, also Matthäus 23, 23. Das steht bei Luther. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. In der Hoffnung für alle lesen wir, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler oder ihr Scheinheiligen, je nach Fassung und Auflage, das ändert sich ständig dort. Also könnt euch raussuchen, Heuchler oder Scheinheiligen, seid ihr alles nicht. Aber Jesus sagt, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Fromm, frömmer, am frömmsten. Klar ist es biblisch, Gott den Zehnten zu geben vom Einkommen. Aber hier fingen welche an, Kümmelkörner zu zählen. 9 für mich und 1 für den Herrn. 90 für mich, 10 für den Herrn. Lächerlich, oder? Diese Übertreibung. Das Problem ist, hier wird etwas zwanghaft und vielleicht sogar krankhaft. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Noch schlimmer, man steigert sich in Nebensachen rein und vergisst dadurch die Hauptsache. Ihr Lieben, Übertreibungen und auch Fanatismus führen immer dazu, dass das Wichtigste auf der Strecke bleibt. Was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Und mit seiner Übertreibungstaktik hat er genauso viel Erfolg wie mit seiner Verhinderungstaktik. Und bei den Frommen ist die Übertreibungstaktik am wirksamsten. Jesus bringt es zurecht, wenn er darf, wenn sein muss scharf. Deshalb Thema: Statt frommer Krümelkackerei, das Wichtigste von 1 bis 3. Und was waren die wichtigsten 3? Wisst ihr das gerade noch? Ist gar nicht so einfach, weil man schon bei den Bibelübersetzungen die Krise kriegen kann. Welche stimmt denn jetzt wirklich gleich beim ersten Begriff? Recht oder Gerechtigkeit? Antwort: keine. Keine stimmt wirklich. Luther hat es ursprünglich richtiger gehabt. Er hat geschrieben Gericht. Das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Aber von Gericht darf man ja heute nicht mehr reden. Das ist politisch und kirchlich inkorrekt. Es könnte sich jemand unwohl fühlen dabei. Man könnte die Krise kriegen. Und genau das steht hier im Urtext, Krisis. Ihr gehört gleich Krise mit. Das Wichtigste im Gesetz, die Krise, ist die Barmherzigkeit und der Glaube. Krise ist für uns eine schwierige Lage oder Situation. Aber ursprünglich bedeutet dieses Wort Scheidung, Trennung, Entscheidung. Von daher auch Beurteilung, Untersuchung, Unterscheidung, Ermittlung, richterliche Untersuchung, gerichtliche Entscheidung, Gericht. Bei uns im Deutschen war und ist das Wort Krise zunächst ein medizinisches Fachwort. Die Krise bei einer Krankheit ist der Punkt, wo es sich entscheidet, ob es jetzt besser wird oder schlechter. Der Entscheidungspunkt. Krisis kommt im Griechischen von krino, das heißt, oder leitet sich her von sondern oder scheiden oder auch schneiden. Also scheiden, sichten, trennen, unterscheiden, urteilen, beurteilen, richterlich urteilen, richten. So, jetzt hatten wir genug Griechisch, jetzt können wir Matthäus 23:23 verstehen. Die Grundbedeutung des ersten Wortes, das Jesus hier gebraucht, ist Unterscheidung. Ehe wir wissen, was Recht ist oder was Gerechtigkeit ist, ehe wir ein Urteil fällen, müssen wir die Dinge erstmal gründlich anschauen, untersuchen, sichten und unterscheiden. Die gewichtigsten Bestimmungen im Gesetz und der Tora sind Unterscheidung, Barmherzigkeit und Glaube, sagt Jesus. Es beginnt mit Unterscheidung. Darüber rede ich heute auch am längsten. Wenn ich da durch bin, dann wisst ihr, dass langsam ich zur Landung ansetze. Warum ist Unterscheidung so wichtig? Ihr Lieben, weil Gott unterscheidet. Und zwar von Anfang an und am Ende immer noch. Es ist Gottes Wesen zu unterscheiden. Schon die Schöpfung bedeutet, ich habe davon gesungen, es wird ausdifferenziert. Schöpfung ist Unterscheidung. Erst war Wüste, Chaos, Tohuwabohu, ganz wörtlich durcheinander. Dann spricht Gott dort sein Wort hinein in der Kraft des Geistes. Und was passiert? Die Dinge trennen sich, werden unterschieden. Unterscheidungen werden getroffen und gemacht. Licht, Finsternis, Tag, Nacht, sogar eine Feste, die zwischen den Wassern scheidet, was immer das ist. Wasser, Land. Die verschiedensten Lebewesen steht immer wieder jedes nach seiner Art, steht zehnmal da, jedes nach seiner Art scheint wichtig zu sein aus irgendeinem Grund, vielleicht für uns heute. Dann der Mensch, am selben Tag geschaffen wie die Tiere, aus demselben Material geschaffen wie die Tiere und doch unterschieden. Nur er ist Gottes Ebenbild, die Tiere sind es nicht. Und auch der Mensch wieder unterschieden, es gibt ihn in zwei Ausführungen, habt ihr vielleicht schon gemerkt, männlich und weiblich. Darf man heute nicht mehr sagen und feststellen, vergesst es wieder. Aber Gott und sein Wort sagen es. Und er stellt es fest. Er unterscheidet es. Gott unterscheidet von Anfang an und immer. Gott unterscheidet zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch, zwischen Rein und Unrein, Heilig und Profan. Nicht zu unterscheiden oder durcheinander zu bringen, bedeutet Rücknahme der Schöpfung. Rückfall ins Chaos. Und das ist das Werk des Durcheinanderbringers, des Teufels. Ich komme nochmal drauf. Dann kommen gleich welche und sagen, aber Moment, wir leben doch im neuen Bund, wir leben mit Jesus nach dem Neuen Testament, richtig, aber wisst ihr was? Jesus unterscheidet. Macht mal den Test, lest die Evangelien, von mir aus nur das Matthäus-Evangelium, und schaut mal, wo und wie und was Jesus unterscheidet. Ihr würdet eine Menge entdecken. Jesus unterscheidet zum Beispiel zwischen Theorie und Praxis, zwischen Außen und Innen. Er unterscheidet, was vor Gott und was vor Menschen getan werden soll. Manche verwechseln das heute noch. Jesus unterscheidet zwischen menschlicher Tradition und Gottes Wort. Er unterscheidet, was vor Gott Großes und Hochgestelltes, was vor Menschen Großes und Hochgestelltes angesehen. Er unterscheidet zwischen Haupt- und Nebensachen, Thema heute. Er unterscheidet, ob etwas von Gott oder vom Teufel inspiriert ist. Jesus nietet den Petrus mal zusammen und sagt ihm: Geh weg, Mann, hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, du frommer Fallensteller, denn du denkst, meinst und beabsichtigst nicht, was göttlich ist, du hast nicht die Dinge Gottes im Sinn, sondern was menschlich ist, du bist nur auf menschliche Sachen bedacht und das ist satanisch, mal ausführlicher übersetzt. Es ist doch krass, wie Jesus hier unterscheidet. Ja, die fromme Seele direkt reinschneidet, reinfährt. Jesus trennt und unterscheidet, ob jemand von oben oder von unten ist, ob seine innere Herkunft von Gott ist oder vom Teufel. Er unterscheidet zwischen wahren und falschen Propheten, zwischen Kindern des Lichts und Kindern der Welt. Er hat unreine, böse Geister, Dämonen sofort identifiziert, und zwar auch, wenn sie fromm geredet haben: Du bist Gottes Sohn, haben die artig angesagt. Jesus sagt: Raus, Klappe halten, weg. Hat unterschieden. Dann sagte vielleicht Jesus: Das ist lange her, wir sind Charismatiker, wir haben den Heiligen Geist, der verbindet doch alle. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist unterscheidet auch. Und die Bibel sagt, Epheser 6,17, könnt ihr es nachlesen, er gebraucht dafür ein Schwert. Das ist scharf, das trennt, das dringt durch. Er verleiht sogar besondere Fähigkeiten zur Unterscheidung. Und er arbeitet damit ganz eng mit dem Wort Gottes zusammen, mit Gottes Reden, auch mit seinem aktuellen prophetischen Reden. Tatsächlich ist es so, dass auch Gottes Wort unterscheidet. Hebräer 4, könnt ihr es nachlesen, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir halten mal fest: Gott unterscheidet, Jesus unterscheidet, der Heilige Geist unterscheidet, Gottes Wort unterscheidet. Und deshalb müssen auch wir unterscheiden und anderen zur Unterscheidung helfen. Ich weiß nicht, was ihr euch so als Aufgabe der Priester in der Bibel vorstellt. Eine ihrer Aufgaben war, zu unterscheiden. Zum Beispiel zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein. Und die sollten die Leute unterweisen, zu unterscheiden. Es gab Bestimmungen oder gibt sie, bestimmte Vermischungen zu vermeiden. Und Gott kritisiert sein Bodenpersonal, wo es diese Unterscheidungen nicht mehr trifft. Ein heute meines Erachtens sehr aktuelles Wort steht in Jeremia 5. Da lässt Gott ausrichten: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Das sind wir heute mittendrin, bis in unsere Sprache und Gesetzgebung hinein. Und wisst ihr was? Nicht zu unterscheiden und durcheinander zu bringen, ist teuflisch. Warum? Teufel heißt auf Griechisch Diabolos, und das heißt der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer. Das Wesen Gottes ist es, zu unterscheiden. Das Wesen des Teufels ist es, durcheinander zu bringen. In der Regel ist er nicht so dumm, dass er nur lügt. In der Regel vermischt er Wahrheit und Lüge. Und wenn er einen Zug Lügen in die Welt bringen will, dann spannt er eine Lokomotive mit Wahrheit davor. Er vermischt Licht und Finsternis. Ja, er verstellt sich sogar als ein Engel des Lichts, stellt sich so dar, erscheint so. Er bringt durcheinander, das ist sein Job. Und wer wach ist, der merkt, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr unterscheiden darf. Alle haben recht, jeder auf seine Weise. Alles ist relativ, alles ist gleichberechtigt, alles ist gleichgültig. Jede Religion, jeder Glaube, jede sexuelle Praxis und Orientierung, jeder Lebensstil. Alles, was eint und zusammenführt, ist gut, sagt man. Und alles, was trennt und spaltet und unterscheidet, was scheidet, ist schlecht, ist Sünde, sagt man. Es geht nur noch um Toleranz, am besten mit Doppel-L geschrieben. Toleranz, es ist toll, alles stehen zu lassen, alles gelten zu lassen. Und ihr könnt es ausprobieren, die Leute werden toll und die Welt prüft, probt den Aufstand, wenn einer mal sagt, das ist die Wahrheit und das gilt und das ist verkehrt. Dann macht das mal. Und an den Reaktionen merken wir, wir leben in einer dämonisch aufgeladenen Zeit, so nenne ich das mal. Die Luft ist teuflisch verseucht, da geht es nicht nur um CO2. Sondern da wird alles durcheinander gebracht. Und so entsteht ein babylonisches Gewirr. Und aus diesem babylonischen Gewirr soll wieder mal eine Einheit entstehen. Hatten wir schon im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 11. Finden wir wieder im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, etwa Kapitel 13, 17, 18. Weltweite Einheit, was für eine Vision. Die eine Welt von dem einen regiert, der sich als Heilsbringer, als Weltenretter, vielleicht auch als Klimaretter präsentieren wird. Und fast alle werden jubeln und mitlaufen und mitmachen und es anbeten. Nur die wenigen nicht, die unterscheiden können und auch wollen und die Durchblick haben und pflegen und die sehen, was das ist. Wir sollten unterscheiden. Ich nenne ein paar Punkte. Wir sollten unterscheiden, was gelehrt und gesagt wird, auch in der Kirche und Gemeinde. Die Bibel warnt im Alten wie im Neuen Testament immer wieder vor falschen Propheten und falscher Lehre. Mir macht das ganz große Sorge, weil viele heute nur noch fragen, fühle ich mich dabei wohl? Geht es mir damit gut? Hilft es mir? Und alles, womit sie sich wohlfühlen, was ihnen hilft, was irgendwie funktioniert, das nehmen Sie an und machen Sie mit. Und wenn es fromm klingt oder verpackt ist, umso besser. Nein, nicht umso besser, umso schlimmer. Denn Frömmigkeit ist die beste Tarnung des Teufels. Ich sage euch das mal so. Und das Religiöse ist der Feind des Geistlichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Biblisches Kriterium ist zunächst einmal die Wahrheit. Die Wahrheit. Und Paulus schreibt einmal von Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, was sie retten würde, sagte er. Er schreibt auch das Ergebnis. Sie fallen auf Lügen rein. Sie erliegen Mächten der Verführung, die ihnen dann von höchster Stelle geschickt werden. Da kann man sich nicht mehr wehren. Weil man die Liebe zur Wahrheit verworfen hat, da bleibt nur noch das Gericht, steht dort. Das ist erschreckend. 2. Thessalonicher 2. Wir müssen unterscheiden, was ist wahr und was ist nicht wahr. Egal, wie ich mich dabei fühle und ob das vielleicht funktioniert und hilft oder nicht. Und nicht nur unterscheiden, was gesagt wird, auch was getan wird, sind die Zeichen und Wunder echt, die wir irgendwo sehen. Stimmt der Lebenswandel dieses frommen Stars mit dem Wort Gottes überein? Unterscheidungskriterium ist nach der Bibel die Frucht von allem. Also, was kommt dabei raus? Wie wirkt sich das auf ein Leben aus? Nicht die Manifestationen oder Phänomene, die sind eigentlich uninteressant. Welche Wirkung hat es auf das eigene Leben und auf das Leben anderer? Und von der Frucht her kann man dann auf die Wurzel schließen. Und von der Wirkung her kann ich auf die Quelle schließen. Wir müssen die Quelle von allem unterscheiden. Da kann etwas von Gott kommen oder vom Himmel, von seinem Geist, von den Engeln. Da kann etwas einfach menschlich sein, aus der Seele kommen, in bester Absicht oder auch nicht ganz so guter Absicht. Da kann etwas auch von finsteren Mächten kommen. Und sehr oft werden sich diese Quellen auch mischen. Also jemand empfängt einen Gedanken von Gott, der ist echt. Er vermischt das mit seinen eigenen Gedanken noch, die er dazu hat. Er gibt es in der Art weiter, wie er nun mal so drauf hat, wie er nun mal tickt. Und vielleicht funkt da noch was Dämonisches dazwischen. Das kann alles wunderbar fromm und geistlich klingen. Und diese Dinge haben wir bei uns überall. Wir müssen unterscheiden. Und je frömmer etwas ist oder sich gibt, desto schwieriger ist das mit der Unterscheidung und umso wichtiger wird sie. Wie können wir unterscheiden? Natürlich zuerst durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Die sollten wir immer wieder lesen. Die sollten wir kennen. Und zwar im Zusammenhang, Leute. Es gibt heute so viele fromme Rosinenpicker und das macht mir Sorgen. Die holen sich hier mal ein Bibelverslein und dort mal einen halben Vers, dort einen Satz und dort eine schöne Verheißung. Und aus diesen süßen Versatzstücken basteln sie sich ihr religiöses Wellnessprogramm zusammen. Auch die Losungen, Monatssprüche, Jahreslosungen sind oft nur Halbverse. Lest doch mal die Umgebung, was da steht. Es ist teilweise völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und da wird aus dem ursprünglichen Sinn frommer Unsinn. Irgendwann stand man in der Losung, alles, was dir vor die Hand kommt, das tue, denn Gott ist mit dir. Ja, aber vorher steht, wenn Gottes Geist auf dich kommt, dann. Und wenn ich das weglasse, kommt völliger Unsinn raus. Und was steht in der Losung? Leute, guckt mal, was da steht. Das ist geradezu kriminell, wie damit umgegangen wird. Wenn jemand mit euren Briefen oder euren Aufsätzen so umgehen würde, wie wir mit der Bibel oft umgehen, würde den anzeigen. Oder was gibt es heute alles an frommen Büchern? Die sind teilweise gut und hilfreich. Aber wenn sie die Bibel ersetzen, oder wenn sie uns abhalten, die Bibel zu lesen, oder auch nur das Bibellesen reduzieren, dann sind sie, ich sag's ruhig mal, gefährlich. Denn auch diese Bücher müssen an der Bibel geprüft werden. Und das ist oft bitter, bitter, bitter nötig. Oder Lobpreis kann eine gute Sache sein, ist eine gute Sache. Aber wenn Lobpreis nicht mehr Antwort auf Gottes Wort ist, wenn es nicht mehr mit dem Wort Gottes übereinstimmt, wenn er das Wort Gottes ersetzt, man redet heute von Generation Lobpreis, nochmal nichts gegen Lobpreis, gar nichts gegen euch, keine Kritik an euch jetzt, aber wenn das die Bibel ersetzt, dann bringt er uns zwar in eine fromme Stimmung, aber die wahre Gegenwart Gottes wird so durch Emotionen ersetzt. Oder alle reden nun noch von der Liebe Gottes. Ja, das ist gut. Aber kaum noch jemand redet von der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Und niemand redet mehr von Gottes Gericht und Zorn. Schaut mal bitte in die Bibel. Die Schwerpunkte, die Akzente sind dort völlig anders, völlig anders. Und von der Liebe Gottes wird nur sehr selten und sehr im internen Bereich der Gemeinde geredet. Achtet doch mal drauf, Leute. Kaum jemand merkt es, kaum jemand merkt den Unterschied, den Kontrast zwischen dem biblischen Evangelium und den heutigen frommen Reden über allen Schriften. Ich bin heute mal ein bisschen kritisch, es geht ja um Krise, ja? Darf ich das mal? Hört euch mal beim Beten zu. Natürlich ist Beten gut. Aber vergleicht das bitte mal mit den Gebeten der Bibel. Lernt mal an der Bibel beten. Wie haben die das gemacht? Was haben die gesagt? Stimmt das überein, wie wir beten? Oder beten wir heute völlig anders? Mir fällt auf, die Gebete der Bibel sind in der Regel an Gott, den Vater, gerichtet, auch im Neuen Testament übrigens, in der Mehrzahl, der überwiegende Mehrzahl. Christen beten im Namen von Jesus zu Gott, ihrem Vater, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, im Geist durch Jesus zum Vater. Das Zentrum ist dort Gott, Gott ist im Fokus, sein Wille soll geschehen, seine Herrschaft sich ausbreiten und sich zeigen, weil das das Beste ist, was überhaupt geschehen kann, dass Gottes Wille hier auf der Erde, in meinem Leben, im Leben der anderen geschieht. Aber ich beobachte, unsere Gebete manchmal bis hin zur Anbetung sind heute oft so merkwürdig ich-zentriert. Sie wollen Gott, Jesus, den Heiligen Geist dienstbar machen für das eigene Wohlbefinden. Achtet mal drauf, hört euch mal zu. Sie wollen Gott auf unsere Ebene ziehen. Machen das auch nicht, es funktioniert nicht, aber versuchen es. Im biblischen Gebet geht es darum, dass wir und unser Anliegen auf die Ebene Gottes kommen. In seinen Willen hinein. Merken wir das noch, diese Unterschiede, unterscheiden wir das noch? Üben wir uns in frommen Selbstbeschäftigungsprogrammen oder leben wir biblischen Glauben? Wir haben einen sicheren Maßstab für die Unterscheidung, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Die muss ich kennen, die muss ich anwenden können. Und eng mit dem Wort Gottes hängt der Geist Gottes zusammen. Nicht nur, dass ich die Bibel in diesem Geist lese, in dem sie verfasst worden ist, im Heiligen Geist, sondern das, was Gottes Geist klar macht und lebendig macht, wird immer mit der Bibel übereinstimmen und es wird mich immer, immer zur Bibel hinführen, nie von ihr weg. Auch Prophetien werden mich am Ende immer zur Bibel hinführen, sie werden sie nur konkretisieren. Aber die werden mich niemals von der Bibel wegführen. Niemals. Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit. Und wenn jemand mit diesem Geist erfüllt ist, dann kriegt er mit, wie der Heilige Geist in ihm reagiert, wenn er etwas sieht oder hört. Im ersten Johannesbrief steht einmal die Salbung. Das ist ein komischer Ausdruck für uns heute, das ist nichts mit Kosmetik. Es ist ein Ausdruck für Geistesausstattung, Bevollmächtigung, also dass diese Geistesausstattung, Gottes Geistesausrüstung, dass wir dadurch mitkriegen, ob etwas der Führung Gottes entspricht oder Verführung ist, ob es Christus entspricht oder antichristlich ist, schreibt Johannes. Das kann sich nämlich äußerlich bis aufs Haar gleichen. Die Dinge müssen von innen her unterschieden werden, das geht nur durch den Geist Gottes. 1. Korinther 2 lesen wir, der Geist erforscht alles, ergründet alles. Wir kriegen durch ihn mit, was Gott uns geschenkt hat. Die Dinge müssen geistlich beurteilt werden und der geistliche Mensch beurteilt alles. Also wir können durch den Geist Gottes unterscheiden. Es gibt so ein allgemeines geistliches Gespür, das zur Unterscheidung hilft. Und manche empfangen dafür sogar eine spezielle Gabe der Geisterunterscheidung. Steht in 1. Korinther 12. Das ist auch wieder unser Wort Krisis, aber diesmal mit noch Vorsilbe noch, Diakrisis. Unterscheidungen der Geister im Plural. Kann das jetzt nicht näher beleuchten. Im September soll es dazu ein Seminar geben, Gebetshaus Annaberg. Wer so eine Gabe hat, der weiß einfach, der sieht einfach, der erkennt, ob etwas menschlich ist oder vom Geist Gottes oder ob es eine Finsterquelle hat oder ob und wie sich die Dinge mischen. Eine Gabe, die heute nötiger ist denn je und leider sehr selten. Also sehen, wie Gott etwas sieht. Unterscheiden, wie Gott etwas unterscheidet. Toll? Nein, Leute, das ist eine Riesenherausforderung. Menschen mit dieser Gabe werden von den meisten Frommen nicht verstanden. weil sie dort trauern, wo die meisten jubeln und begeistert sind. Und weil sie Dinge schätzen und anerkennen, die die meisten verachten und ablehnen oder kritisieren. Das ist schwer. Sie sehen und empfinden die Dinge oft so anders und müssen damit irgendwie umgehen und stehen dann in Gefahr, hochmütig oder depressiv zu werden. Und deshalb darf es nicht bei dieser Unterscheidung allein bleiben. Genau deshalb müssen noch zwei andere Dinge unbedingt dazukommen. Jesus nennt sie. Barmherzigkeit ist das Erste. Im Griechischen heißt es Eleos. Das meint Mitleid, Barmherzigkeit, Erbarmen, Schonung, Bedauern. Das Mitleid, das man Unglücklichen erweist, Gefühl des Mitleids, Mitgefühl des Elends. Und im Deutschen kommt unser Wort Barmherzigkeit von Arm oder Elend und Herz. Barmherzig ist, wer ein Herz für die Armen hat. Das ist die ganz wörtliche Bedeutung. Und jemand, der daneben liegt, der sich verfangen hat in irgendwas, der in Irrtümer reingerannt ist, der ist arm dran. Der ist arm dran. Er droht vielleicht sogar verloren zu gehen. Und jemand, der sich im Wald oder in der Wüste oder im Leben verlaufen hat, der braucht Hilfe, nicht Verurteilung. Hilfe. Und Hilfe kann ich nur geben, wenn ich sehe, dass sich jemand verlaufen hat. Also wenn ich richtige von falschen Wegen unterscheiden kann. Das ist Voraussetzung. Insofern setzt Barmherzigkeit Unterscheidungsvermögen voraus. Es ist Gnade, wenn man unterscheiden kann und die Wahrheit erkannt hat. Und wer tatsächlich Gnade erlebt hat, wird sich nie über andere erheben oder über andere stellen. Gnade ist nie verdient. Ein Begnadigter ist nicht besser als einer, der sein Urteil tragen muss. Er ist nur besser dran. Also Christen sind Begnadigte, nicht Richter, bei allem unterscheiden, was wir tun müssen. Es ist ein Unterschied zwischen unterscheiden und richten. Wer sich zum Richter aufwirft, verfällt selber dem Gericht. Christen sind oder sollten sein deshalb barmherzig. Sie haben ein Herz für andere, für ihr Elend, ihre Not, ihre Fehler, die sie wahrnehmen und helfen ihnen. Also, sie empören sich nicht, wenn sie was Falsches sehen, regen sich maßlos auf. Eigentlich müssten sie eher drüber weinen. Vielleicht auch mit den anderen weinen. Barmherzigkeit, ein Herz für die Armen, auch für die, die sich irren, weil sie arm dran sind. Egal, wie sie auftrumpfen und auftreten. Schau mal dahinter. Ich denke, Barmherzigkeit ist wichtiger in unserer Zeit denn je. Also nicht nur Recht haben, nicht nur unterscheiden können, sondern andere mit hineinnehmen in das, was Gott uns geschenkt hat und was auch sie brauchen. Ein Herz für sie haben. Je ärmer sie sind, umso mehr. Aber auch das allein reicht noch nicht. Wer unterscheiden kann und wer die Fehler oder auch die Not bei den anderen sieht und dann hilft und immer mehr Nöte sieht und immer mehr helfen muss und immer mehr Falsches sieht, der kann ganz schnell verzweifeln. Und entmutigt werden, ausgelaugt werden. Deshalb nennt Jesus noch ein drittes. Glauben oder Vertrauen. Das ist in der Bibel dasselbe. Glaube ist das tragende Fundament für alles. Glaube ruht auf Gott und in Gott. Alles hängt doch von ihm ab, nicht von mir, auch nicht von euch. Alles ist doch in der Hand Gottes. Nichts kann Gottes Wege und Pläne durchkreuzen. Und das gibt uns erst einmal eine große Portion Gelassenheit. und erlöst auf jeden Fall von frommer Verbissenheit. Siehe Einstieg. Gott lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Weder von Christen noch vom Antichristen. Weder von Rechtgläubigen noch von Sektierern. Und wir müssen uns auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, bei allem, was wir bei anderen oder bei uns selbst feststellen und was da alles falsch sein kann. Mich hat mal ein Wort aus Hiob sehr getröstet im Theologiestudium. Da steht, bei ihm, bei Gott ist Kraft und Einsicht, sein ist, der da irrt und der Irre führt. Na, ist doch gut. Alles in Gottes Hand. Alles sind in Gottes Hand, auch die, die mir es schwer machen, die mir zusetzen, die mir Not machen, unter denen ich leide. Auch die, die daneben liegen, die verblendet sind, die dem Falschen nachlaufen. Gott kommt schon zum Ziel. Auf jeden Fall. Und es gibt die Chance der Umkehr. Alles kann neu werden. Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Diese Vokabel kennt er gar nicht. Ihm dürfen wir alles zutrauen. Immer. Gerade wenn es schwierig ist. Und deshalb gibt es keinen Grund zur Entmutigung. Keinen. Der Glaube weiß das. Und hält es fest. Und deshalb Unterscheidung, Barmherzigkeit und Glaube. Die müssen immer zu dritt Hand in Hand gehen. Immer zu dritt. Wollte gern sagen, Christen sollten sich bei dem einfinden und sich für das Zeit nehmen, was Jesus wichtig ist. Unser Leben sollte um das kreisen, was in der Bibel zentral ist. Und dazu gehört, Gott unterscheidet. Deshalb müssen auch wir unterscheiden. Unterscheiden, wie Gott unterscheidet. Und wenn unsere Unterscheidung Gott und seinem Wesen entsprechen soll, dann ist sie immer mit Barmherzigkeit und mit Glauben gekoppelt. Nur so wird sie zum Segen. Sie ist notwendig. Denn eine große Not ist, dass man fromm sein kann und trotzdem ins Verderben rennen. Statt frommer Krümelkackerei, das Wichtigste von 1 bis 3. Jesus sagt, das Wichtigste im Gesetz, in der Tora, in Gottes Lebensunterweisung, in Gottes Wegweisung, das, worauf das meiste Gewicht liegen muss, wörtlich übersetzt, ist Unterscheidung, Barmherzigkeit und Glaube. Shalom euch. Wir beten und dann gibt's einen Segen. Gott, unser Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Sohn Jesus ist die Wahrheit. Dein Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und das macht uns frei. Und wenn du uns in dein Licht nimmst, dann um uns zu heilen und zu befreien von dem, was krank ist und was vor dir nicht bestehen kann. Du änderst dich nicht, aber du kannst uns und alles erneuern. Lass uns dich erkennen mehr und mehr und auch die Wahrheit, die frei macht. Bitte öffne unsere Augen des Herzens. Gib uns Ohren, die hören, was der Geist sagt. Und dann hilf uns, in deinem Licht zu sehen und zu unterscheiden, dass wir dem näher kommen, was du siehst und wie du unterscheidest. Bitte ordne in uns, was durcheinander gekommen ist. Und gib uns Durchblick in dem, was heute gezielt durcheinander gebracht wird. Du fragst nach dem Sein, nicht nach dem Schein. Wir bitten um echtes Christsein für uns selbst und für unsere Gemeinden und Gemeinschaften. Wir bitten um neue, gesunde Aufbrüche und Erweckungen, auch hier im Haus. Bitte lass uns deinen Plan erkennen und Teil deines Planes sein. Zum Segen, nicht nur für uns, sondern auch für andere, für diese Welt, die dich so dringend braucht. So segne uns und lass uns ein Segen sein. Amen. Und dann dürft ihr nochmal aufstehen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom.